Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wir stehen voll Ehrfurcht vor dir. Wir wollen uns heute einen Blick in den Himmel widmen, einen Blick in die Gegenwart Gottes vor den Thron Gottes. Wir haben davon gesungen und jetzt wollen wir daraus noch weiter hören aus Gottes Wort. Aber bevor wir das machen, habe ich euch ein Buch mitgebracht. Ein Malbuch Tierkinder. Das ist ein Buch meiner beiden Töchter, mit denen sie auch echt sehr gerne spielen. Und das Tolle an diesem Buch ist, es ist so vorgemalt und wenn man dann mit einem Stift, hier ist so ein Wassertank, dann kann man hier drauf malen und auf einmal kommen Farben. Es entsteht hier zum Beispiel ein Hund. Ich finde es ganz faszinierend und es ist, glaube ich, auch so die höchste Malkunst, die ich in meinem Leben noch erreichen werde. Ich finde es auf jeden Fall mega. Auf jeden Fall, wenn das Wasser wieder trocken ist, dann verschwinden die Farben wieder, das Bild verblasst und es bleiben nur noch Linien übrig. Und in dieser Predigt möchte ich mit euch über die Frage nachdenken, wie kann ich als Christ wachsen, sodass es auch Auswirkungen auf mein Leben hat. Als Christen möchten wir ja grundsätzlich Jesus ähnlicher werden, aber wenn es dann an das Wie geht, dann ist das oft gar nicht so einfach zu beantworten. Viele Antworten, die wir vielleicht so bekommen, helfen uns vielleicht nur zeitweise, so ein bisschen auf dem Weg, aber am Ende vielleicht dann doch nicht. So Sachen wie, du musst mehr Bibel lesen, du musst mehr beten, du musst die Sünde einfach lassen, gib dir einfach ein bisschen mehr Mühe, such dir eine gute Strategie, um mit deinen schlechten Angewohnheiten umzugehen. Aber am Ende merken wir vielleicht ganz schnell, dass es doch nicht so einfach ist mit diesen Antworten. Und die Veränderung, die wir vielleicht kurzfristig im Leben erleben, so wie bei diesem Buch, wieder verblassen und am Ende bleibt dein Bild ohne Farben übrig. Manch einer hat vielleicht auch schon resigniert, weil er einfach keine langfristigen Erfahrungen irgendwie damit gemacht hat, dass sich das Leben wirklich langfristig ändert oder dass Veränderungen sich einstellen. Nach einem ermutigenden Buch sind wir vielleicht dabei, voller Freude etwas Neues anzupacken. Wir kommen begeistert von einer christlichen Konferenz wieder. Jetzt wird alles anders und dann beginnt der Alltag und alles wird wieder wie immer. Vielleicht denkst du aber auch, eigentlich passt doch schon alles mit meinem Leben. Und dabei beruht diese Einstellung vielleicht viel mehr auf dem, wie du dich mit anderen Menschen vergleichst. Und dann stehen wir vielleicht doch im Vergleich zu anderen Menschen gar nicht so schlecht da. Aber eine wirkliche Ähnlichkeit von Jesus? Wie kann ich echte Veränderung, echtes Wachstum in meinem Leben bekommen? Ich will euch heute in einen Text vor dem Thron Gottes mit hineinnehmen. Dieser Text steht in der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Und es ist ein Buch, das viel missverstanden wird, viele Fragezeichen aufwirkt, viele Symbole benutzt, die wir nicht verstehen. Und für den einen oder anderen ist es auch ein Buch, das Angst macht, das Furcht macht vor dem, was angekündigt ist. Aber für mich ist die Offenbarung zu einem meiner Lieblingsbücher in der Bibel geworden. Und ich freue mich, mit euch heute in zwei Kapitel in der Offenbarung hineinzuschauen, vor dem Thron Gottes, und euch zu zeigen, welche Antworten wir finden auf die Frage, wie kann sich mein Leben so ändern, dass es Jesus ähnlicher wird. Wir wollen uns die Kapitel 4 und 5 ein bisschen angucken. Und ich fange mit dem ersten Vers in Kapitel 4 an. Danach blickte ich auf und sah im Himmel eine offene Tür. Die gleiche Stimme, die schon vorher mit mir gesprochen hatte und die wie eine Fanfare klang, sagt: Komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen muss. Hier beschreibt der Apostel Johannes einen Einblick in den Himmel. Er ist einer der engsten Freunde von Jesus. Er ist mit Jesus durch die Gegend gereist. Und hier beschreibt er, was er durch den Geist Gottes erlebt hat. Johannes ist der letzte noch lebende Apostel. Die anderen Apostel sind alle in der Zwischenzeit hingerichtet worden. Er ist verbannt auf die Insel Patmos und zur Untätigkeit verdonnert, wo die junge Kirche ihn so dringend brauchte. Sie brauchte ihre Führung. Die Gemeinde Gottes wurde ihrer wichtigsten Leiter beraubt und musste mit schwerer Verfolgung und Unterdrückung rechnen. Es war eine Zeit der Not, eine Zeit der Unsicherheit. Wie sollte es weitergehen, jetzt, wo Jesus tot war, wo die wichtigsten Leiter weg waren? Bis hierhin hatten sie noch die Augenzeugen von Jesus. Und jetzt begann ein neues Kapitel und die Aussichten waren sehr düster. Wenn Johannes diese Offenbarung schreibt, regierte der römische Kaiser Domitian das römische Reich mit eiserner Hand. Er war nicht nur Kaiser, er war Gott. So zumindest war seine Selbstüberzeugung. Er war der Überzeugung, dass er das Recht hatte, sich als Gott zu verehren, weil er die irdische Erscheinung des römischen Gottes Jupiter war. Sein Palast galt als Heiligtum, sein Thron als Göttersitz und selbst wenn er nicht da war, musste sein Thron mit der gleichen Ehrerbietung behandelt werden wie ein Hochaltar. Der Hofdichter Martial schreibt, dass es vor allem auch Tiere waren, die ihm die höchste Ehre erwiesen. Tiere eilten freudig zur Opferstätte, um sich dem Kaiser als Opfer hinzugeben. Elefanten verneigten sich vor ihm und gingen vor ihm auf die Knie und Papageien riefen, sei gegrüßt, Kaiser. Und es wird berichtet, dass diese Papageien das von selbst gelernt haben, diese Worte, was als Zeichen dargestellt wurde, dass der Kaiser göttlichen Ursprungs war. In dieser gefährlichen, in dieser gottlosen Zeit schreibt Johannes die Offenbarung, um die verängstigte und die furchtsame Gemeinde zu ermutigen. Eine Gemeinde, die große Verfolgung erwartete. Das ist das Ziel der Offenbarung. Nicht Menschen Angst zu machen, sondern eine entmutigte und furchtsame Gemeinde zu ermutigen. Mitten in dieser Not hört Johannes eine Stimme, komm herauf. Jesus selbst, das wissen wir aus Kapitel 1, ruft Johannes in die Gegenwart des allerhöchsten Gottes. Und dann lese ich weiter. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen. Und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte rot wie ein Karneol. Den ganzen Thron umleuchtete ein Regenbogen, grün wie Smaragd. Aus dem Thron heraus zuckten Blitze. Man hörte ein Dröhnen und Donnerschläge. Vor dem Thron loderten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallener Klarheit. Johannes sieht im Geist den Thron Gottes. Er steht davor, nicht direkt in einem Thronsaal oder einem Palast. Es wird von keinen Begrenzungen geschrieben. Es wird von keinem Raum beschrieben. Er sieht einfach nur, da ist ein Thron im Himmel. Er sieht den Thron. Das höchste Machtzentrum des Universums. All die Machtzentren in dieser Welt, sei es in Washington, sei es in Brüssel, in Berlin, in Moskau, wo auch immer, dort, vor dem Thron Gottes, da ist die wahre Macht. Wir vergessen das oft so schnell, wenn wir in die Nachrichten gucken. Die beängstigenden Entwicklungen in der Welt. Die Unsicherheit, die kommen wird. Aber wenn wir uns vor Augen halten, dass da vor dem Thron Gottes, das absolute Machtzentrum Gottes ist, des Herrschers des ganzen Universums, dann sind die Nachrichten nicht mehr so hoch, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Denn Gott sitzt auf dem Thron. Er ist der Herr über die Weltgeschichte. Er ist der, der die Macht hat. Und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte rot wie ein Karneol. In den meisten Übersetzungen wird hier anstatt Diamant der Begriff Jaspis verwendet. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich dieser Begriff Jaspis aber verändert, sodass heute eigentlich der Diamant damit gemeint ist. Der kostbarste und teuerste Edelstein dieser Welt, das härteste Material, das es auf dieser Erde gibt. Menschen zahlen irrsinnig große Summen für winzige Diamanten. Ich habe von einem Hongkonger Milliardär gelesen, der bei einer Auktion einen besonders schönen Diamanten, einen blauen Diamanten ersteigert hat. Er ersteigerte ihn für seine 7-jährige Tochter. Preis 45 Millionen Euro. 45 Millionen gibt ein Mann aus, um ihn seiner Tochter zu schenken. Der Diamant, ein schönes Blau, hat insgesamt 12,03 Karat, wiegt 2,4 Gramm und an seiner dicksten Stelle ist er 1,55 Zentimeter dick. Ein winziger Stein für 45 Millionen Dollar. Und jetzt stellt euch diese Szene vor dem Thron Gottes auf. Da sitzt Gott auf dem Thron, strahlend wie ein Diamant. In 1,55 Zentimeter schon 45 Millionen Dollar wert sind. Er sitzt in einer unvorstellbar strahlenden Schönheit auf dem Thron, einer Pracht und Herrlichkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Einer Schönheit, die alles überstrahlt, was du dir in diesem Leben wünschen kannst, was du erwarten kannst, was es in dieser Welt gibt. Gott überstrahlt alles. Und dazu ein rotes Glühen wie der Edelstein Karneol, auch ein wertvoller roter Edelstein. Um den Thron leuchtet ein Regenbogen aus smaragdgrüner Farbe. Es ist ein Farbenspiel ohne Vorstellungskraft. Hellglühende Blitze und gewaltige Donnerschläge lassen die Luft erzittern. Und vor dem Thron ein gläsernes Meer aus kristallener Klarheit. Wer schon mal an einem Bergsee war und ein kristallklares Wasser gesehen hat, der kriegt vielleicht ein ganz kleines Gespür dafür, von was für einer Schönheit hier gesprochen wird. Und auch dieser klare Bergsee ist am Ende nur eine dreckige Brühe vor dem Thron Gottes und seiner Herrlichkeit. Alles, diese ganze Gegenwart Gottes strahlt die unglaubliche Majestät Gottes aus. Wie kann ich als Christ wachsen? Im Glauben zu Jesus wachsen, damit es Auswirkungen auf mein Leben hat. Das ist ja ein bisschen die Frage, um die es heute gehen soll. Und ich will hier schon mal eine kurze Antwort geben. Schau auf Gott. Stell dir diese unglaubliche, strahlende Pracht einmal in Gedanken vor, wo Gott auf dem Thron sitzt. Eine Pracht, die den lebendigen Gott umgibt. Schau auf Gott, einem Gott gleich einem Diamanten, voll funkelnder, strahlender Schönheit. Wenn die Sünde dich umgarnt, wenn Versuchungen kommen, wenn schlechte Angewohnheiten hochkommen, dann schau auf diesen Gott auf seinem Thron. Jedes Kind Gottes wird eines Tages mit unbändigem Staunen dort vor dem Thron Gottes stehen. Und alles, was uns auf dieser Welt so wertvoll ist, so kostbar ist, nachdem wir uns so sehr sehen, wird wie billiger Dreck sein gegenüber der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Jede Begierde, jeder Wunsch nach Reichtum, jedes Streben nach Anerkennung, jeder Neid auf andere, jedes selbstsüchtige Handeln, jede faule Zeitverschwendung, nichts wird mehr relevant sein, wenn wir vor Gott stehen. Ich bin in meinem Leben so oft bei dem stehen geblieben, wenn es um Sünde geht, wende dich von deiner Sünde ab. Aber das reicht nicht. Wenn ich mich von meiner Sünde abwende, dann bin ich ganz oft dabei, mich irgendwie abzulenken. Mich irgendwas anderem hinzuwenden. Aber das Entscheidende ist, wenn wir echte Veränderung wollen, uns zu dem Gott hinzuwenden, der unglaublich prachtvoll ist. Wir können uns mit anderen Sachen irgendwie ablenken. Vielleicht, wenn wir jemand anderen anrufen oder uns mit Fernsehen ablenken oder uns Bibelverse vorsagen oder was auch immer. Aber irgendwie bleiben wir dann doch ganz viel noch in dieser Welt drin. Aber Veränderung geschieht da, wo wir uns auf Gott ausrichten. Veränderung geschieht da, wo uns etwas anderes kostbarer und wertvoller wird als das, was wir uns auf dieser Welt wünschen. Ich lese weiter vor. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegeskränze trugen. In der Mitte, im innersten Kreis um den Thron, standen vier mächtige Wesen, die vorn und hinten voller Augen waren. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren und immer wieder bei Tag und Nacht rufen diese mächtigen Wesen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der war und der ist und der kommt. Um den Thron stehen 24 andere Throne. Auf diesen Thronen sitzen 24 Älteste. Und an der Stelle beschreibt uns die Bibel gar nicht so genau, um was es sich bei diesen 24 Ältesten eigentlich handelt. Sie werden nicht näher beschrieben, aber so wie ich auch spätere Texte in der Offenbarung verstehe, sind diese 24 die höchsten Repräsentanten der Menschheit, des alten und des neuen Bundes Gottes. Wir lesen in Offenbarung im Kapitel 21, da bekommt Johannes einen Einblick in die heilige Stadt Gottes. Da schreibt er ab Vers 11, Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, sodass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer mächtigen hohen Mauer umgeben und hatte 12 Tore, an denen 12 Engel Wache hielten und auf denen 12 Namen standen. Die Namen der 12 Stämme Israels. 3 Tore gingen nach Osten, 3 nach Norden, 3 nach Süden und 3 nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus 12 Grundsteinen, auf denen ebenfalls 12 Namen standen. Die Namen der 12 Apostel des Lammes. Für mich ist das ein klarer Bezug, dass diese 24, diese 2x12 Personen, die Repräsentanten des alten Bundes Gottes mit Israel, die 12 Stämme Israels und die Repräsentanten des neuen Bundes, die 12 Apostel, zusammen vor dem Thron Gottes stehen. Hier kommt Gottes Volk zusammen. Gottes Volk, bestehend aus Juden und Nichtjuden, die gemeinsam vor Gott kommen und ihn anbeten. Vor diesem gewaltigen Thron im Himmel, vor dieser atemberaubenden Schönheit Gottes, stehen die höchsten Repräsentanten der Menschheit, des alten und des neuen Bundes Gottes. Vor diesen 24 Ältesten, auf diesen 24 Thronen, stehen vier mysteriöse, aber unendlich mächtige Wesen. Erinnere dich an die Tiere, die Kaiser Domitian die Ehre erwiesen. Da waren Elefanten, die vor ihm auf die Knie gegangen sind. Da waren Papageien, die sei gegrüßt Kaiser gerufen haben. Und dann war es das. Aber hier vor dem Thron Gottes stehen die höchsten Repräsentanten der Schöpfung sinnbildlich für die Schöpfung. Das erste Wesen glich einem Löwen. Der Löwe gilt noch heute als der König der Tiere, ein mächtiges Raubtier. Der Löwe kann 20 Stunden am Tag schlafen, ohne Angst zu haben, dass ihm ein anderes Tier irgendetwas antut. Das ist ein mächtiges Wesen, der König der Tiere. Das zweite mächtige Wesen glich einem jungen Stier. Der Stier ist das kräftigste und bedrohlichste Tier, was in der Landwirtschaft oder als Haustier damals verwendet worden ist. Nicht diese süße lila Milka-Kuh, die wir vielleicht kennen, sondern ein vor Kraft strotzender Stier. Ein einzelner Kopfstoß kann einen Menschen das Leben kosten. Und nicht umsonst haben in der früheren Zeit, da wo es die Götter in der antiken Welt noch gab, war der Stier ganz oft das Zeichen des Gottes, wo es für Kraft stand, für Macht. Das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Der Mensch ist kein Unfall in dieser Welt. Er ist nicht durch Zufall entstanden. Er ist keine Laune der Natur oder ein durch Jahrmillionen Evolution weiterentwickelter Affe. Der Mensch wurde von Gott als Krone der Schöpfung geschaffen. als Ebenbild Gottes. So steht auch dieses Wesen vor Gott. Das vierte glich einem fliegenden Adler, ein König der Lüfte. In einer Spannbreite von über 2 Meter ist der Adler ein gefürchtetes Raubtier. Keiner kommt ihm in die Nähe, wenn er in der höchsten Lüfte seine Kreise zieht. Der Kaiser wurde von kleinen Papageien verehrt. Aber Gott wird vor dem König der Lüfte verehrt, angebetet, für den jeder Papagei ihn zum Frühstück vernaschen könnte. Stellt euch diese Szene einmal bildlich vor. Da sind die höchsten Repräsentanten des alten und neuen Bundes Gottes. Da sind die höchsten Repräsentanten der Schöpfung und sie beten Gott an. Tag und Nacht rufen diese mächtigen Wesen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der für immer sein wird. Menschen sind oft so sehr bei so kleinen Dingen, wie dieser Kaiser, der mit Papageien zufrieden war. Aber bei Gott ist die Fülle. Immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Siegeskränze vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht. Denn du hast alle Dinge erschaffen, du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Die Ältesten und diese 4 Wesen repräsentieren die absolute Macht Gottes. Wenn Domitian den Senat zwangsverpflichten musste, ihn jeden Tag zu verehren, können diese höchsten Wesen nicht anders, als Gott Tag und Nacht anzubeten. Alles, was in dieser Welt ist, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir eines Tages bei Gott haben werden. Ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in Gott haben. Wir setzen unsere Hoffnung so schnell auf belanglose Dinge in dieser Welt oder falsche Dinge. Wir hoffen, dass diese neue TV-Serie uns die Entspannung bringt, die wir suchen. Wir hoffen, dass die anzüglichen Blicke uns die Leere in unserem Herzen füllen. Wir hoffen, dass diese neue Freundschaft uns aus der Einsamkeit herausholt. Wir hoffen, dass wenn wir andere schlecht machen, wir am Ende besser dastehen. Wir hoffen, dass wenn wir, dass wir dann das und das bekommen. Wir setzen unser Vertrauen so schnell auf Dinge, die am Ende überhaupt keinen Wert haben. Aber schau dir diese Wesen an. An Macht und Stärke und so weit überlegen und doch verneigen sie sich vor dem ewigen Gott. Sie setzen ihr Vertrauen, ihre Hoffnung allein auf Gott und dürfen staunen in der Gegenwart Gottes. Die 24 Ältesten legen ihre Siegesgrenze, das Zeichen von Würde, von Macht ab vor Gott, weil sie wissen, er ist viel mächtiger, er ist viel würdevoller. Schau auf Gott. Die Hoffnung auf Gott ist die einzige Hoffnung, die wirklich bis zum Ende durchträgt. Eine Hoffnung, die durch Leben und Sterben durchgeht. Ich saß am Samstag bei der Elfriede am Sterbebett. Ich habe für sie gebetet, habe ihre Hand gehalten und da ist mir das so bewusst geworden. Auf dem Sterbebett ist es egal, was du im Leben erreicht hast. Ist egal, wie beliebt du warst. Ist es egal, wie viel Anerkennung du bekommen hast. Ist es egal, wie schön du warst, wie reich du warst. Es muss eine Hoffnung geben, die durch Leben und Sterben durchträgt. Und die ist nur bei Gott. Ich werde ein paar Verse überspringen und komme in Kapitel 5. Da erscheint auf einmal eine weitere Person in dieser Szene. Es erscheint ein Lamm, das wie geschlachtet war. Ganz in der Mitte, dort zwischen den mächtigen Wesen und den Ältesten, steht ein unscheinbares geschlachtetes Lamm. Bevor dieses Lamm näher beschrieben wird, lesen wir in Vers 8 aber noch etwas über das Gebet in dieser Szene. Als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Das Gebet, das du als ein von Gott geheiligter Mensch, dass du als Kind Gottes zu Gott sprichst, hat eine Relevanz vor dem Thron Gottes. Es hat einen Platz in der himmlischen Anbetung vor dem Thron Gottes. Wenn du für die Errettung von Menschen betest, wenn du für geistliches Wachstum betest, wenn du für die Gemeinde betest, wenn du Gott in seiner Herrlichkeit anbetest, wenn du im Gebet für sein auserwähltes Volk Israel betest, wenn du betest, dann hat das eine Relevanz vor Gott. Diese großen Würdenträger haben im Himmel, im himmlischen Lobpreis goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt sind. Und Johannes erklärt, das sind die Gebete geheiligter Menschen. Wichtig ist diese Einschränkung. Viele Verheißungen, die wir in der Bibel haben, haben Einschränkungen. Und diese Einschränkungen sagen, für wen diese Verheißungen gelten und für welche nicht. Und an dieser Stelle ist es wichtig. Es sind Gebete, die von Gott geheiligten Menschen gesprochen werden. Also Gebete, die durch Gottes Kinder gesprochen werden, die zu Jesus Christus gehören. Diese Gebete haben einen Einfluss im Thronsaal Gottes. Das ist doch krass, oder? Gebete der Kinder Gottes haben eine Relevanz. Auch wenn du vielleicht denkst, dein Gebet wird nicht erhört. Auch wenn du vielleicht Monate, Jahre lang auf die Erhörung von Gebeten warten musst. Die Gebete kommen vor Gott. Sie kommen vor den Thron Gottes. Und jedes Gebet wird gehört. Das ist eine unglaubliche Ermutigung für uns, zum Beten und am Beten festzuhalten. Aber gleichzeitig ging mir das durch den Kopf und mir ist bewusst geworden, Micha, es ist eine Schande, wenn du Gedanken verloren irgendwelche Gebete herunterleierst, ohne dir bewusst zu machen, dass du zu Gott betest. Irgendwelche halbherzigen Gebete. Gebete, wo du nicht in der Gegenwart Gottes bist, wo du selbstsüchtig deine Wünsche äußerst. Aber wenn ich mir dann diese Szene vor Augen halte, wie wertvoll es ist, dass unsere Gebete vor Gott sind, dann verändert das mein Denken über Gebet. Ein Autor, dessen Name und Buch mir leider entfallen sind, hat einmal gesagt, bete nur, wenn du sicher bist, dass du auch wirklich zu Gott betest. Und ich glaube, es würde mein Gebet manchmal verändern, wenn ich mir das wirklich immer, immer vor Augen halte. Ich bete zu dem lebendigen Gott, zu dem Gott, der auf dem Thron sitzt, von dem wir jetzt so viel gehört haben. Dann heißt es weiter. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Das ist Jesus. Er ist das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet wurde als ein reines und vollkommenes Opferlamm. Das ist eine sehr antike Sprache, die wir so in unserer Gesellschaft nicht mehr kennen. Aber im Grunde bedeutet das, dass unsere Schuld vor Gott so schwer wiegt, dass wir den ewigen Tod verdient haben. Gott ist so heilig. Und wir haben einen Einblick in Gottes Heiligkeit, in seine Gegenwart bekommen, dass wir als Menschen dort keinen Platz haben, dass wir da nicht hinkommen können. An einen Ort der absoluten heiligen Reinheit kann ich nicht mit meinen bösen und niederträchtigen Gedanken kommen. An einen Ort, der einzig und allein auf Gott ausgerichtet ist, kann ich nicht mit meinen selbstsüchtigen Wünschen und Verhaltensweisen kommen. Vor einen Thron, auf dem der König des Universums sitzt, kann ich nicht mit meinen eigenen Vorstellungen kommen, wie mein Leben aussehen soll. Als Sünder kann ich nicht in die Nähe Gottes kommen. Das wäre so, als wenn ich mir ein Raumschiff bauen würde und mir vornehmen würde, ich fliege zur Sonne, um auf der Oberfläche der Sonne ein Picknick zu machen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht funktioniert. Schon hunderttausende Kilometer vor der Sonne würde mein Raumschiff verglühen. Es geht nicht. Wir können da nicht hinkommen. Und so können wir nicht in die Gegenwart Gottes kommen, weil er zu heilig ist, zu rein. Und darum starb Jesus Christus. Und das feiern die Engel, das feiern die Wesen im Himmel, die Ältesten, das feiern die himmlische Welt, feiert das, dass Jesus Christus auf dieser Erde gestorben ist, dass er sich hat schlachten lassen, dass er als Opfer gekommen ist, um uns vom Tod, von der Sünde freizukaufen und uns ein neues Leben zu schenken. Das wird im Himmel gefeiert. Und Lukas schreibt seinem Brief, so wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Der Himmel freut sich. Jesus ist der Einzige, der uns von Schuld und Sünde freimachen kann. Er ist der Einzige, der uns vor dem Zorn Gottes bewahren kann. Er ist der Einzige, an dem wir Gott, den Vater, erkennen. Er ist der Einzige, der uns in die Gegenwart Gottes führen kann. Darum schau auf Jesus. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, das ist ganz, ganz wichtig, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Das ist das Geheimnis von echter Veränderung, wenn wir Jesus anschauen und er uns verändert. Ich bin überzeugt davon, dass das der Knackpunkt ist, wenn wir geistlich wachsen wollen. Wir wachsen im Glauben, wir wachsen im Vertrauen, wir wachsen in der Liebe zu anderen, wir wachsen in der Geduld, in der Sanftmut, dann, wenn wir auf Jesus schauen, nicht wenn wir uns mehr anstrengen. Nicht, wenn wir uns noch mehr Forderungen geben. Nicht, wenn wir uns sagen, du darfst aber nicht. Sondern wenn wir auf Jesus schauen. Und dann wird Gottes Geist uns verändern. Wenn ich beispielsweise im Stau stehe und ich weiß, ich will in den Urlaub, ich habe noch 600 Kilometer vor mir und nach 10 Kilometern geht gar nichts mehr auf der Autobahn, dann ist das frustrierend. Und mir geht es zumindest so, dass dann auch ein gewisser Ärger hochkommt. Wenn mir dann jemand sagt, Micha, sei geduldig, das ist die Frucht des Geistes und so, ja, sei geduldig, dann hilft mir das nicht, dann verändert mich das nicht. Aber wenn ich dem glaube, was Paulus an die Korinther geschrieben hat, dass wenn wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir Gott anschauen, dass er uns dann verändern wird, dann schaue ich in diesem Stau darauf, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass er die Macht hat, nicht nur die Macht über die Weltgeschichte, sondern auch die Macht über den Verkehrsfluss. Und wenn Gott sagt, es ist okay, wenn du jetzt im Stau stehst, dann kann ich mir vor Augen halten, Gott sitzt an der Machtzentrale. Er hat die Kontrolle. Wenn ich dann im Stau stehe, ist es vielleicht auch okay. Das darf mich ruhig machen, dass ich trotz dem Stau in Gottes Hand bin und alles an diesem Tag machen kann, was Gott von mir möchte oder was ich von Gott lernen möchte. Ich schaffe vielleicht nicht alles, was ich gerne hätte. Ich schaffe vielleicht nicht alles, was so locker flockig irgendwie ich mir vorgenommen habe. Aber ich schaffe alles, was Gott möchte. Wir schaffen es nicht, den schweren Forderungen gerecht zu werden. Sei geduldiger, sei liebevoller zu deinen Kindern. Sei nicht so neidisch auf andere. Sei nicht so. Meine Erfahrung ist, dass ich das nicht schaffe. Aber meine Erfahrung ist auch da, wo ich mich von all dem abwende, hin zu Gott und Gott vor Augen habe, da verändert sich mein Verhalten, da verändert sich meine Einstellung, da verändere ich mich. Wenn du mit Versuchungen oder Begierden zu kämpfen hast, in welcher Art und Weise auch immer, oder mit Süchten zu kämpfen hat, dann ist es genau das Gleiche. Schau auf Gott. Wenn du Angst hast, dass dir dein Geld ausgeht, schau auf Gott. Er hat allen Reichtum in der Hand. Er hat alles, sodass wir freigebig geben können. Er ist der siegreiche Held, gerade auch wenn wir mit Versuchungen zu kämpfen haben. Und ich gehe davon aus, dass jeder von euch weiß, wo seine dunklen Flecken sind, wo seine Punkte sind, wo man vielleicht immer wieder in alte Muster zurückfällt, wo es Dinge gibt, die uns immer wieder in Versuchung führen und wo es vielleicht schwierig ist, damit umzugehen. Dann schau auf Gott. Schau auf Jesus. Unsere Kraft wird niemals ausreichen, mit Versuchung umzugehen. Unsere Kraft wird niemals ausreichen, mit falschen Verhaltensweisen umzugehen. Unsere Kraft wird niemals Ungeduld überwinden, niemals Lieblosigkeit. Ich kann mir Dinge vornehmen, aber am Ende, wie bei diesem Buch, sobald ein bisschen Zeit vergangen ist, fallen wir wieder in alte Sachen zurück und die Farben verblassen. Aber echte Veränderung geschieht da, wo wir auf Gott schauen. Veränderung ist da, wo uns etwas anderes wertvoller wird als das, was wir uns in dieser Welt wünschen. Wo Gott uns kostbarer und wertvoller und herrlicher wird als die Sünde, die gerade vor mir steht, dann wird etwas für sich verändern. Schau auf Jesus. Diese drei Worte sind mein einziges Fazit aus dieser Predigt. Wenn du Jesus kennenlernen möchtest, dann schau auf Jesus. Wenn du Veränderung haben möchtest in deinem Leben, dann schau auf Jesus. Wenn du Jesus ähnlicher werden möchtest, dann schau auf Jesus. Abschließend möchte ich mit den letzten Worten aus Kapitel 5. Dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Lasst uns in dieser Situation nochmal vor den Thron Gottes gehen. Lasst uns vor Augen halten, was wir bisher gehört haben, die Herrlichkeit von Gottes Thron, die Herrlichkeit der ganzen Umgebung Gottes und die Schönheit Gottes. Und dann steht hier eine unzählbar große Schar von Engeln, Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor: Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit allen Stimmen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagen die vier mächtigen Wesen, und die Ältesten warfen sich nieder und beten an. Lass uns beten. Gott, du sitzt auf dem Thron in unvorstellbarer Herrlichkeit, in unvorstellbarer Pracht. Du bist so viel herrlicher und kostbarer als alles, was mein Herz sich wünschen kann. Und doch sind wir so schnell dabei, uns das zu wünschen, was wir hier auf dieser Erde vielleicht haben oder auch nicht bekommen. Wir anfangen, neidisch zu werden, Dinge zu begehren, ungeduldig zu werden, lieblos zu werden und all die schlechten Eigenschaften. Du kennst sie viel besser als wir und wir wissen so viel davon. Aber ich bitte dich, dass wir mehr und mehr deine Schönheit erkennen, dass wir mehr und mehr erkennen, wie du am Kreuz für uns gelitten hast, was es dich gekostet hat, einen unvorstellbar großen Preis zu zahlen, damit wir eines Tages in deiner Gegenwart stehen können, eines Tages in deiner Herrlichkeit stehen können. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, der jetzt hier ist oder zu Hause ist, der zuhört, den tiefen Wunsch gibst, auf dich zu schauen. Denn das ist das, was uns verändert. Dich als kostbarer anzusehen als alles in dieser Welt. Und so bitte ich dich, dass du uns damit segnest, dass wir mehr und mehr auf dich schauen und die Schönheit und Pracht und Herrlichkeit sehen, die du bist. Amen. Amen.